sei es drum, auf jeden Fall. Irgendwas mit Österreich, irgendwas mit Frankreich. Die Franzosen haben es jetzt auf jeden Fall für sich gepachtet, würde ich mal sagen.
Wer hat es erfunden? Die Österreicher. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Die Stimmung ist bestens. David, wie war dein Tag? Wie geht's dir?
Sehr gut. Und ich möchte noch das Thema abschließen mit einer Frisur, dass man das jetzt endlich mal hier vom Tisch haben könnte. Hier sitzen am Tisch zwei unfassbar gut aussehend, frisch frisierte junge Herren. Und jetzt packen wir das Thema Frisur in eine Box und machen die nie wieder auf, würde ich sagen.
Also zusammenfassend könnte man sagen, wir könntet heute auch einen Videopodcast machen.
Auf jeden Fall, ja.
Wir könntet uns wieder zeigen. Ja, war lange, lange Leidenszeit und sie ist vorbei.
Ja, schön, oder? Also ja. Jetzt haben wir es geschafft. Und wie gesagt, das Thema Frisur ist jetzt für diesen Podcast erstmal vom Tisch.
Ich steige mal ein heute mit einem Erlebnis, das ich heute Morgen tatsächlich hatte. Unser Einspruchwort, um warm zu werden und um die Technik zu überprüfen, ist ja, das wisst ihr ja alle, Butterbrezel-Spritzmaschinen. Und zu dem Thema habe ich heute was erlebt. Und zwar hat mich ein Kunde, das Telefon hat klingelt und ich bin gerade zufällig dran vorbeigelaufen und bin dann hingegangen. Und dann war ein Herr Schmidt dran und der war sehr gut gelaunt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hat 11 Butterbrezeln bestellt und hat dann die Anmerkung gemacht, aber ich bin der sie handmade will, weil die gespritzte Scheiße will ich nicht. Fand ich dann recht amüsant, also er hat's echt humorvoll gesagt. Aber es gibt tatsächlich Leute, weil du mich ja auch damals gefragt hast, wie kommt die Maschine an, die handgeschmierte Butterbrezel mit der weiche, schmierige Butter. Lieber als die gut gekühlte Butter, die dann in der lauwarmen Brezel so geil schmeckt. Entschuldigung für das Wort. Aber so ist's.
Also ich bin ja immer, also ich habe dir ja gestern Abend auch eine Sprachnachricht geschickt, wo ich gesagt habe, ich war bei dir mittags einkaufen und das war alles nur geil. Und inklusive Butterbrezel. Und ich finde das mega. Ich finde das echt cool. Also ich bin da nach wie vor ein großer Fan davon. Wobei ich kenne auch Leute, die es nicht so geil finden.
Ja, also wie gesagt, wir haben auch Kunde, die sage jetzt entweder oder sage jetzt auch nicht und nehme dann halt was anderes. Aber ja, nee, das nur mal so noch geschwind halt ergänzend zu dem Thema, was wir da vor ein paar Wochen mal hattet.
So Butterbrezel-Spritzmaschinen.
Genau. Ich habe übrigens einen Kollegen in Norddeutschland in Stade und der hat mich jetzt nochmal gefragt, wie man denn das genau ausspricht, das Wort Butterbrezel-Spritzmaschinen. Übrigens zu dem Thema Dialekt auch eine witzige Rückmeldung letzte Woche, die kam. Wie hat er geschrieben? Also er hat gesagt, sehr, sehr schöner Podcast und man hat sich an eure Art der deutschen Sprache inzwischen gewöhnt. Fand ich auch sehr cool formuliert.
Außer nicht. Mich hat eine Nachricht erreicht, fällt mir gerade über Just in Time ein. Und zwar haben wir jetzt eine Hörerin in der Schweiz.
Ach was.
Ja, habe ich gestern eine WhatsApp gekriegt. Meine Kollegin aus der Schweiz findet euch beide total unterhaltsam und die hört euch jetzt dauerhaft und findet euch total cool.
Meinst du, die versteht was?
Verstehst du die Schweizer?
Ja, je nachdem.
Also, je nachdem. Also von dem her. Aber in diesem Sinne, Grüße in die Schweiz. Somit würde ich sagen, sind wir ab jetzt ein internationaler Podcast.
Das wollte ich gerade sagen, du International.
Geil, oder?
Ja, mega.
Hammer. Mega.
Dann, wenn wir schon beim Thema Feedback sind, ich habe auch noch so was mega Cooles gehört letzte Woche. Da hat mich oder hat uns oder meine Frau besser gesagt, die hat es mir dann erzählt. Also, Tanja wurde angerufen von einem Kunde, der zum ersten Mal unsere Brezeln gegessen hat und hat dann tatsächlich gesagt, er hatte Tränen in die Augen, als er unsere Brezeln gegessen hat, weil er zum letzten Mal als kleiner Bub solche Brezeln gegessen hat.
Oh, das ist aber lieb.
Und es kam samstags, das war natürlich der perfekte Start ins Wochenende. Also das war, da hat mich dann auch wieder jener norddeutsche Kollege gleich per WhatsApp angeschrieben, was man denn bei ihrer Brezel falsch machen kann, beziehungsweise wie sich Brezel unterscheiden können. Also es war dann auch ganz witzig. Ich habe ihm dann gesagt, da gibt es große Unterschiede.
Ja, da gibt es richtig große Unterschiede.
Und ich sage ja immer, hier ist es ja so, wenn der Bäcker gute Brezel hat, dann kann er was und wenn nicht, dann kann er nichts. Also es ist so ein bisschen ein Produkt, wo die Qualität eines Bäckers dran gemessen wird.
Ja, absolut. Also Brezel ist genau das Produkt. Und da kann man so viel falsch machen, finde ich auch. Also klar. Aber cool, mega. Das,
ja, doch.
Cooles Feedback. Also wenn da jemand in seine Kindheitserinnerungen zurückversetzt wird, ist ja mega cool.
Das hört man immer wieder, auch beim Thema Brot, dass Leute sagen, so, das erinnert mich an früher oder an meine Kindheit und so. Aber ja, dass jemand jetzt Tränen in die Augen hat, das habe ich noch nicht so oft gehört. Also schon mal hat ein Kunde zu mir gesagt, er hatte Gänsehaut, also mein Brot gegessen, das finde ich auch ziemlich cool. Genau, jo.
Geil, mega.
Jo, dann haben wir ergänzend noch zwei Sachen zu unserer Sauerteig-Folge. Auch Feedback, das uns über unsere E-Mail-Adresse info@nachtschicht-podcast.de erreicht hat. Ein Tipp noch, wenn jemand Sauerteig übrig hat, das hast du, glaube ich, schon gesagt, dass man zum Pflanzengießen mit Nein machen kann. Hast du das eigentlich jetzt mal probiert?
Ja, bisher sieht alles nur gut aus.
Noch niemand, noch keine Pflanze eingegangen?
Noch nicht, nein, aber ich beobachte kritisch.
Und auch auf der Kompost hat diejenige Person geschrieben, sei das wohl auch. Weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwelche Kulturen da noch fördert oder. Also sei auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und dann auch ganz interessant fand ich, sauerteigbörse.de kann man auch Sauerteig verschenken. Oder auch Bezieher, das fand ich auch spannend.
Das ist ganz cool, ich habe mir das auch mal angeguckt, da gibt es so eine Postleitzahlsuche. Also ich kann da wirklich eingeben, die Postleitzahl von Schwäbisch Hall, und dann sagt mir das, wo im Umkreis ich Sauerteig herkriege und kann da echt so ein bisschen rumtauschen. Das ist
mit,
echt cool.
Mit Name oder wie?
Das weiß ich gar nicht, wie das datenschutztechnisch so ist. Aber auf jeden Fall war ich damals ziemlich beeindruckt, und ich glaube, ich habe eingeben Schwäbisch Hall, und dann hat es mir irgendwie eine Adresse bei Meinhard irgendwo da rausgespielt.
Ich meine den Namen für das Sauerteig.
Ach so, ja, ich ja, das ist das
Sauerteig auch Datenschutz.
Nein, Datenschutz für die Besitzer.
Ich meine.
Tatsächlich mit Name und teilweise sogar Abstammung. Also von wem kommt er?
Ach was, ist das wie bei den Pferden dann, dass immer der gleiche Buchstabe dann verwendet werden muss bei den
Nachkommen? Irgendwie so, ja.
Geburtsdatum noch.
Das ist eine gute Herkunft, das Sauerteig.
Also sauerteigbörse.de können wir hiermit empfehlen.
Ja.
Und diejenige, ich glaube, war sogar die gleiche Hörerin, hat dann zum Thema Name für das Sauerteig gesagt, ihre heißt ganz kreativ Weizi, Rocky und Dinky. Fand ich dann auch ganz witzig.
Sind das ja süße Namen, oder?
Ja, voll.
Aber was sie schon hat, was du nicht hast? Ein Name für das Sauerteig.
Ich habe jetzt gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Insta-Story. Die ist natürlich, wenn der Podcast rauskommt, schon lange vorbei, die Story. Aber wer halt jetzt zufällig reinguckt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, Vorschläge einzureichen für euren Name. Übrigens fand ich auch ganz witzig, habe ich neulich eine Praktikantin gehabt, die mich dann gefragt hat, ob der Sauerteig inzwischen einen Namen hat. Mhm. Fand ich dann cool, weil dadurch wusste ich, dass sie unseren Podcast hört.
Sehr gut,
ein paar Pluspunkte gäbe. Fand ich auch witzig. Und noch ergänzend, nicht zu der Sauerteig-Folge, sondern zu der letzten Folge, die heute rauskommt. Also wenn ihr den Podcast hört vor einer Woche, also die Folge 15. 15?
Ja.
Oh.
Ja, du hast einen Fehler in deiner Notiz.
Aber ich sage, Notizen stimmen dann nicht. Ja. Oh, Mist, dann stimmt. Oh, dann stimmt ja gar nichts. Die ganze nächste Folge, wo ich schon vorbereitet habe.
Alles gut, ich berichtige das.
Genau, also in Folge 15 der Bäckerberuf. Ging es ja auch um das Thema, wenn man Abitur hat, Handwerksausbildung und so weiter und so fort. Hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Sehr unterhaltsame Folge. Hat mich heute ein Feedback erreicht vom Hörer, der gesagt hat, es gibt auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen, dass man tatsächlich zum Beispiel Lebensmittelmanagement oder irgendwas in die Richtung studiert und eine Bäckerausbildung macht. Fand ich auch sehr spannend. Also für jeden, der mit dem Gedanken spielt, habe übrigens jetzt demnächst wieder eine Praktikantin, die vom Gymnasium kommt und ihr Bogi bei uns macht, also Berufsorientierung im Gymnasium. Wer mit dem Gedanken spielt, tatsächlich auch Abitur hat, wie auch immer, und vielleicht ein bisschen mehr will als nur eine Bäckerausbildung, diese Möglichkeit besteht wohl auch, das ist mir neu gewesen.
Das heißt, es läuft dann dual ab, oder wie?
Ganz genau weiß ich es nicht, also muss man sich nochmal jetzt genau informieren, aber er hat mir da auch gleich eine Uni genannt, in Triensdorf, wo das wohl geht.
Triensdorf sind doch die Landlords, oder? Also Landlords, oder? Die
heißt Landlords?
Ja, landwirtschaftliche Schule, oder?
Ja, mit Sicherheit sowas in die Richtung, okay. Ja. Genau, also das
Landlords. Das ist irgendwo in Bayern, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich kenne zwei Leute, die da waren.
Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, was ich sage. Moment, ich schaue gerade nochmal nach. Genau, in Triesdorf, Entschuldigung.
Triesdorf, ja.
Genau, also da kann man Lebensmittelmanagement im dualen System studieren, schreibt er. Ausbildung zum Bäcker und das Studium Lebensmittelmanagement, beides in Kombination. Also wer da Interesse hat, wen das interessiert hat, weil jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der gern beim Krimmer Ausbildung machen hat und nebenher noch studieren will. Also wenn ich das damals gewusst hätte, hätte mich auch interessiert, wobei ich hatte ja nicht mal Abi, aber.
Ja, aber trotzdem ist cool. Also cool, dass es das gibt.
Also mega.
Ja. Ist auch wieder sowas, um einen Nachtrag zur letzten Woche zu machen, ist auch wieder so eine coole Wertschätzung gegenüber dem Beruf, dass man das cool kombinieren kann und es dann doch auch wieder viele Leute attraktiv macht.
Definitiv.
Ja.
Zum Thema Studium gleich ein bisschen Werbung für nächste Woche. Nächste Woche werden wir unseren ersten Studiertergast hier sitzen haben, und zwar der Michael Rebmann von der Dorfkäserei Geifertshofen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also mache ich jetzt schon kräftig Werbung. Hört euch diese Folge an, obwohl ich noch nicht weiß, wie sie wird. Aber ich glaube, sie wird richtig gut.
Ich glaube auch, ja.
Ein absoluter Fachmann, was das Thema Käse angeht. Und Käse finde ich ja auch so ein mega spannendes Thema. Man könnte fast sagen, Riesenthema.
Ja, ist ein Riesenthema, ja, auf jeden Fall.
Und Käse und Brot ist ja auch was, was echt mega gut zusammenpasst. Ich hatte das Glück, von ihm schon mal ein Käseseminar besucht zu haben, das mir mit unserem Brot begleitet durfte. Und ja, nächste Woche Michael Rebmann, Dorfkäserei, als unser Gast auf dem Oferbänkle. Jetzt aber mal zu der Folge von heute, oder?
Ja, auch ein Riesenthema. Wir haben
jetzt übertreib's nicht.
Jetzt warte mal ab, das kommt ja noch ein paar Mal. Wir starten heute mit dem wunderbaren Thema Croissant.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet, zwar keine Croissant. Wir genießen hier übrigens heute gerade nebenher keine Croissant, sondern Rotweinkuchen, den ich mitgebracht habe. Passt ja auch zu Croissant, Rotwein, Frankreich, passt alles
zusammen. Ja, passt da hervorragend. Käse, gerade so von Käse, passt alles zusammen.
Ach du, ja, du, das wie ausgewählt.
Heute läuft's aber so.
Es läuft. Ja. Ja, was macht für dich, David, was macht für dich ein gutes Croissant aus, jetzt mal so ein bisschen aus der Verbrauchersicht?
Ich habe so Croissant tatsächlich, also ich muss immer an Frankreich denken, ich war schon ein paar Mal in Frankreich und so ein geiles Croissant zum Frühstück, das ist schon richtig, richtig gut. Das ist tatsächlich bei mir so ein Wochenendgebäck tatsächlich und da finde ich es wirklich, wirklich gut, wenn ich Zeit habe, richtig ausgiebig frühstücke und dann ein Croissant dazu. Das ist für mich. Und dann muss es natürlich luftig sein, eine gute Blätterung habe, so eine leichte Kranzschabe, wenn man reinbeißt und dann ist das Croissant für mich perfekt.
Sagst du, wenn du sagst, du warst schon öfters in Frankreich, kannst du mir das ja vielleicht sagen, ist es tatsächlich so, dass die Croissants in Frankreich grundsätzlich einfach besser sind oder kann man auch sagen, oder sagst du, es gibt auch hier in Deutschland mega gute Croissants und in Frankreich ist es genauso wie hier, es gibt gute Croissants und schlechte Croissants?
Ja, ich denke schon, aber ich glaube, in Frankreich macht es schon auch noch so ein bisschen so das Flair aus. Du gehst in so eine kleine Boulangerie am Eck, holst du deinen Kaffee, sitzt da an so einem ganz kleinen runden Tisch mitten in Paris. Das macht natürlich schon noch mal ein bisschen. Und ich glaube, wenn dann noch einigermaßen okayes Croissant hast, ist es immer noch besser. Also ich glaube schon, aber du generell finde ich in Frankreich, in eine kleine Bäckerei, die es da gibt, habe ich bisher größtenteils wirklich immer gute Erfahrungen gemacht. Also die haben echt immer gute, leckere Sache und vor allem Croissant halt gerade.
Liegt es daran vielleicht auch, weil die ja wahrscheinlich mehr verkauft wie mir, dass es halt auch wahrscheinlich öfters frisch ist?
Wahrscheinlich, ja.
Weil das ist ja auch so ein Punkt, der extrem wichtig ist beim Croissant, finde ich. Also ich sag mal so, für mich ist auch extrem wichtig, dass es einen guten Buttergeschmack hat. Also es gibt ja auch Croissant, die mit Margarine gemacht werden. Das finde ich ja ganz furchtbar. Jetzt mal für Laie, wenn ihr ein Croissant esst und es wird so das Mundgefühl ist so ein bisschen belegt ober am Gaumen, dann ist so ein Zeichen dafür, dass es Margarine ist. Also so ein bisschen dieses Pelzige ober am Gaumen, so dieses Belegte ein bisschen. Das liegt daran, dass Margarine einfach einen ganz anderen Schmelzpunkt hat als Butter und es schmilzt dann nicht so schön angenehm im Mund, sondern wird halt so eher so ein bisschen, schmeckt halt so fettig. Also das ist für mich elementar für ein Croissant. Mhm. Und was du schon gesagt hast mit Blätterung und die Frische, also wie du sagst, ist absolutes Frühstücksgebäck und wir sind eigentlich auch immer bei uns in der Bäckerei jetzt bestrebt, dass um 12, 13 Uhr gibt es keine Croissant mehr, da gibt es andere Sachen. Und wir backen die auch nicht alle morgen, sondern schön Stück für Stück. Also um 9 Uhr gibt es nochmal frische und samstags auch einfach Blech für Blech.
Auch gibt es bei euch jeden Tag?
Ja.
Ja, okay.
Es gibt jeden Tag Croissant, wobei mir natürlich samstags deutlich mehr verkauft als unter der Woche, klar. Aber ja, auch da, auch unter der Woche quasi nur vormittags. Ja, wenn mal welche noch da sind, sind halt noch welche da, aber die Frische ist schon extrem entscheidend und zum Schluss verkauft man natürlich deutlich mehr und könnte dadurch natürlich, da hat man halt einfach ständig Frische und da haben wir ja eh nur den halben Tag offen. Und genau, dann gibt es ja auch noch Lauge-Croissant, das gibt es in Frankreich wahrscheinlich nicht, finde ich auch was ziemlich Geiles.
Mega.
Also quasi Croissant-Teig mit dann belaugt und Sesam, das ist echt auch
schon gut, ja.
Richtig gut. Schoko-Croissant, wobei das ja, das ist so wie wir es machen, in Frankreich Pain à Chocolat heißt, oder jeder Franzose steinigt mich jetzt wahrscheinlich, der das jetzt gehört hat.
Ich habe mir verkniffen, es auszusprechen, weil ich dachte, das lasse ich dich machen. Das ja. Schoko-Croissant
halt. Also ich hatte mal einen Franzose im Laden, der hat gesagt, das ist doch kein Schoko-Croissant. Also genau, und dann haben wir ja zurzeit noch Schoko-Marzipan-Croissant, das ist für mich der Burner schlechthin.
Ja, wirklich?
Ja.
Oh, ich bin jetzt so ein Marzipan-Fan, echt?
Doch. Oh. Ich war ich früher auch nie, aber kurze Anekdote aus meinem Familienalltag. Mein Sohn mit seinen 5 Jahren, der liebt Marzipan über alles. Und auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle junge Eltern wahrscheinlich steinigen und dass es überhaupt nicht erziehungstechnisch richtig ist, was mir da macht. Aber der fragt jeden Tag nach Marzipan, meistens schon morgens, wenn er runterkommt, bevor er in den Kindergarten geht, und kriegt dann von mir auch immer so eine kleine Kugel Marzipan. Der liebt es über alles.
Sehr geil.
Papa, darf ich Marzipan? Und dann, ja klar, dann kriegt er halt ein kleines Stück Marzipan. Und dann,
mega.
Ist das sein Frühstück, bevor er in den Kindergarten geht.
Aber weißt du, was ich meiner Tochter beigebracht habe? Das muss ich gerade mal hier zum Besten geben, weil ich total stolz drauf bin, wenn ich sie frage, hey, wer ist der Coolste? Dann sagt sie, Papa.
Ja, das, voll gut. Das ist so das, was wir als erstes unsere Kinder beibringen.
Ja, voll, ich finde das mega. Das ist total cool. Ja, aber Schokocroissant ist auch, um zurück zum Thema zu kommen, oder wie es halt in Frankreich heißt.
Wie heißt es denn nochmal?
Schokocroissant auf Französisch.
Also übersetzt heißt es eigentlich Schokobrötchen.
Ja. Genau. Aber ist ja eigentlich auch, das ist wirklich ein vollwertiges Frühstück eigentlich. Wenn du in Frankreich bist, so ein Milchkaffee mit einem Schokocroissant dazu, top, mega. Das
wie heißt Milchkaffee nochmal auf Französisch?
Latte? Irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja. Aber ich habe die spannende Frage zum Croissant. Wir haben das kürzlich hier mal bei mir in der Agentur durchdiskutiert. Wenn du dein Croissant belegst, salzig oder süß?
Durchaus auch salzig.
Geht beides, gell? Mm,
geht beides, definitiv. Ja. Wobei, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Croissants, die sind halt einfach süßer und Croissants, die sind nicht so süß, unsere sind nicht so süß. Wir hatten das eine Zeit lang auch mal einfach auch als belegtes Croissant in der Theke, wirklich mit Schinken und das geht schon. Und was wir jetzt machen gerade, sind so aus dem Croissant-Teig so Dreiecke, belaugt mit Sesam, das ist dann ja definitiv was für salziger Belag.
Das hatte ich gestern, das war der Hammer.
Ja, das ist mega, also ja. Das liebe ich auch. Da haben wir echt auch eine Mitarbeiterin, die da richtig coole Idee hatte. Wir machen halt da die Toppings selber, also die Soße und alles. Richtig cool, so Honig-Senf-Soße und dann Pastrami vom Hofmetzger. Und das andere mit Ei, weiß nicht, welches hattest du?
Das mit dem Pastrami.
Ja, das war, ja. Also das ist schon.
Ach, die Soße macht ihr auch selber?
Ja, ja, genau. Oh, so Honig-Senf-Soße.
Die ist halt mega lecker.
Ja, wir machen da auch so Zucchini-Chutney. Also das ist schon, da gibt es schon, das kommt zwar nicht auf die Lauge, aber da machen wir viel. Da machen wir auch alles selber, weil ich es einfach geil finde. Und ja.
Und die werden auch touriert?
Genau, also das ist ein Croissant-Teig,
okay.
Ganz normaler Croissant-Teig, der dann quasi nur relativ dick ausgerollt wird, viereckig geschnitten und die dann halbiert, so Dreiecke.
Ich hab kürzlich ein Video gesehen, wie man das zu Hause machen kann, dann habe ich gesehen, dass man da halt einfach runde,
ja, habe ich auch gesehen,
runde,
ja.
Also so eine Art Pizza, dann bestreicht man es mit Butter, legt das nächste oben drauf, Ausroller und immer so Schichter halt. Und ich habe gedacht, das macht ihr auch so.
Nee, aber, das ist ja letztendlich ja. Ist ja nichts anderes.
Ja, ja.
Das also das ist auch dann quasi ja Teig, Fett, ja, oder Teig, ja. Butter, und wir tourieren es halt. Was touriere bedeutet, erklären wir dann nochmal.
Ich wollte gerade sagen, mit zwei Fachsimpeln hier gerade eben, aber das sollte man vielleicht nachher noch schön erklären, was touriere bedeutet.
Ja, okay, gehen wir vielleicht mal drauf ein, wie man Croissant selber daheim herstellen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt zum Krimers Backstube gehen will oder kann oder weiters weg wohnt. Also alle anderen dürfen natürlich gern zu uns kommen, aber mir geben auch gern Tipps, wie man es daheim machen kann. Also Croissant ist schon ein bisschen Königsdisziplin, sage ich mal. Das ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller wie jetzt einfach andere Sache.
Ich werde von meinem Fail nachher noch berichten.
Ja, ja, genau. Ich habe mir jetzt nicht traut anzusprechen.
Alles gut.
Also wir packen das Rezept in die Shownotes, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein. Wichtig ist nur, es braucht Zeit. Das ist das Allerwichtigste, wirklich viel Zeit. Der Herstellungsprozess erstreckt sich bei uns über 3 Tage wirklich, also von erster Tag Vorteig, zweiter Tag Teig, dritter Tag Touriere, vierter Tag Backe, also sogar 4 Tage, wobei man kann es an dem Tag, wo man touriert, auch theoretisch gleich backen. Genau, also ihr habt einen Vorteig und dann eben den lasst ihr einen Tag reifen und 2 Stunden bei Raumtemperatur dann im Kühlschrank. Wie gesagt, das Rezept steht unten in die Shownotes. Habt am nächsten Tag euren Teig. Und meine Empfehlung ist, diesen Teig dann auch nochmal einen kompletten Tag im Kühlschrank liegen zu lassen, dass er gut durchkühlen kann, weil das A und O beim Croissant ist, dass die Temperaturen passen, weil nachher, wenn dann der Butter eingeschlagen wird, dieses Touriere, von dem wir gerade gesprochen haben, ist eben nachher quasi ganz entscheidend für die Qualität, für die Blätterung und so weiter. Und wenn der Teig eben nicht gut gekühlt ist und die Butter dann hart ist oder zu weich ist, das passt einfach nicht. Also wirklich relativ flach machen, dass er sich gut durchkühlen lässt, gleichmäßig durchkühlt, in den Kühlschrank lege. Und dann am nächsten Tag, wenn es ans Tourieren geht, Butter, also ganz normale Butter aus dem Also Packless Butter, 250 Gramm mit Mehl. Wie gesagt, die Menge stehen alle im Rezept. Leicht anwirke, also das heißt, die Butter aus dem Kühlschrank nehme, ein bisschen flachklopfe, die entsprechende Menge Mehl, die im Rezept steht, drüber gebe und diese ein bisschen einarbeite in die Butter und in Ziegel forme. Also so ein Rechteck.
Aber direkt aus dem Kühlschrank raus oder ist schon ein bisschen antauern?
Nee, ich würde sie direkt aus dem Kühlschrank rausnehmen. Ja, okay. Weil wenn ich die dann ein bisschen flachklopf und quasi bearbeite, wird die relativ schnell warm.
Ja, okay. Mhm.
Also muss man halt ziemlich aufpassen, weil Butter ist da viel empfindlicher, wie wenn ich jetzt Margarine nehmen würde. Die hat einen ganz viel höheren Schmelzpunkt, die schmilzt nicht so schnell. Ja, also wenn der Butter jetzt auf 0 Grad, wenn der Kühlschrank jetzt auf 0 Grad eingestellt ist oder nicht unbedingt in das 0 Grad Zone Fach lege, aber ich würde ihn tatsächlich aus dem Kühlschrank rausnehmen.
Okay.
Ich meine, aber da gilt, man muss es einfach fühlen, man muss es machen, man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn im Winter jetzt die Küche nur 15 Grad hat, dann könnte man vielleicht schon vorher rauslegen, aber ansonsten würde ich ihn tatsächlich gleich aus dem Kühlschrank nehmen, eben dann mit Mehl ein bisschen anwirken und einen Ziegel forme. Und den Teig auch aus dem Kühlschrank hole und den auch so ausrolle, dass er doppelt so groß ist wie der Butter. Wie die Butter.
Der, die das Butter. Die genau. Butter, das Teller.
Und Teig und Butter solltet ungefähr die gleiche Dicke haben.
Mhm.
So, also war das jetzt verständlich bisher?
Bisher, ich komme nur mit, ja.
Okay, dann den Butter auf den Teig legen und jetzt ist ganz arg wichtig, immer abkehren. Also wenn da jetzt noch Mehlreste am Teig und oder an der Butter sind, alles weg. Das, weil Mehl trennt nachher die Schichte zwischen Butter und Teig. So, dann schlage ich den Butter schön Ei in den Teig. Deswegen muss der Teig doppelt so groß sein wie der Butter. Und roll den dann aus. Mit einem Swellholz roll immer von oben, also nach oben und nach unten, sodass ich ein relativ langes viereckiges Band irgendwann habe. Mit einer Stärke von ungefähr 1 Zentimeter.
Okay. Und das heißt, wir haben jetzt eine Schicht Teig, dann eine Schicht Butter und dann wieder eine Schicht Teig. Und jetzt kommt das Magic-hafte dran.
Genau, und jetzt kommt das Torieren, was wir jetzt machen. Und zwar lege mir eine doppelte Tour und eine einfache Tour. Eine doppelte Tour heißt, ich nehme das Teigband und lege das quasi in der Breite vor mich hin und schlage von der einen Seite den Teig ein, sodass ein Drittel vom Teig bedeckt ist.
Mhm.
Okay?
Ja.
Dann von der anderen Seite schlage ich den Teig so weit ein, dass die Ende sich dann wieder berührt. Also quasi 2 Drittel ungefähr. Dann habe ich jetzt quasi
6 Schichten?
Nee.
Doch. Wir haben 3, schlagen die ein, schlagen sie nochmal ein, dann haben wir 6.
Genau. Und dann wird das Ganze noch einmal zusammengelegt.
Ja.
Also quasi nochmal übereinander geschlagen.
Ja.
Sodass ich dann
12.
Nee.
Doch.
Ja, theoretisch stimmt 12, aber wir rechnen eigentlich immer die Butterschichte. Also das heißt, man rechnet für eine doppelte Tour 4 Schichten. Sorry, ich war jetzt geschwind verwirrt. Mhm. Genau, also das heißt, ich nochmal geschwind erklären, weil es wirklich nicht ganz einfach ist. Ich lege das Teigband in der Breite vor mich hin, schlage von der einen Seite 1 Drittel ein, von der anderen Seite 2 Drittel, sodass sich die Ende sich wieder berühren und schlage das Ganze dann nochmal übereinander. Dann habe ich quasi 4 mal die Butterschicht übereinander. Sorry,
Alles klar,
genau. Passt. Dann nehme ich wieder das Wellholz und roll den Teig wieder hoch und runter, sodass wieder quasi ein längliches Teigband entsteht mit einer Stärke von ungefähr 1 Zentimeter. Jetzt lege ich eine einfache Tour. Ich lege wieder das Teigband, drehe ich um, dass es in der Breite vor mir liegt und schlage den Teig von einer Seite so ein, dass 1 Drittel des Teiges belegt ist.
Ja.
Und schlag aber die andere Seite dann komplett drüber.
Die einfache Tour kann man ja ein bisschen wie wenn man einen Brief faltet, oder? Ein A4-Blatt, oder?
Ja.
So von der Art her müsste ja passen, oder?
Genau, also wie wenn man einen Geschäftsbrief faltet, im Prinzip, dass quasi Drittel, Drittel, Drittel übereinander gelegt wird.
Ja, genau.
Genau, also nicht quasi wie beim Geschäftsbrief so als Z, sondern ich schlage von der einen Seite ein und die andere Seite schlage ich komplett drüber. Anders wie bei der doppelten Tour, wo ich von der einen Seite einschlage und von der anderen Seite so einschlage, dass die zwei Enden sich berühren. Ich schlage komplett drüber. Also es ist jetzt wirklich nicht ganz einfach. Wer das jetzt gar nicht verstanden hat mit Überschlage und der ja.
Das kann man auch googeln.
Googeln, genau. Einfach einfache Tour, doppelte Tour, dass man eine Skizze vielleicht hat dazu.
Ja, genau.
Macht Sinn.
Ja.
Genau, jetzt noch geschwind oder nicht geschwind. Wichtig ist auch, immer Ruhezeiten einzuhalten, weil der Teig ist, wenn er quasi ausgerollt wird, gestresst und steht unter Spannung. Und es empfiehlt sich, zwischen den Touren eine Kühlpause einzulegen, also 10 Minuten einfach in den Kühlschrank zu legen. Aber das hängt ein bisschen ab, ja, wie lange liegt der Teig schon im Kühlschrank. Wenn der schon relativ lang liegt, kann auch sein, man kann die 2 Touren nacheinander legen. Man kann das selber ein bisschen herausfinden, indem man einfach den Teig beobachtet, wenn man ausrollt. Und er zieht sich immer wieder so zusammen. Dann hat er zu viel Spannung. Also er muss sich wirklich gut ausrollen lassen. Wenn er das nicht tut, legt ihn einfach in den Kühlschrank und gebt ihm einfach kurze Ruhepause. Genau, dann habe ich schon gesagt, das Mehl immer abkehren, also sowohl am Anfang, wenn man die Butter reinlegt, als auch zwischen die Touren. Zum Ausrollen nimmt man vielleicht ein bisschen Mehl, dass er nicht an der Arbeitsplatte klebt. Das alles wegkehren, damit das Mehl die Schichten nicht trennt. Und genau, wichtig ist auch, dass die Butter nicht zu warm ist, weil was passiert, wenn die Butter zu warm ist beim Ausrollen? Ich arbeite den im Prinzip in den Teig rein. Ich habe da nachher keine Schichtentrennung mehr. Und genauso andersrum, wenn er zu hart ist, wird es auch schwierig, weil dann, dann bricht er einfach und ich krieg halt nicht, er lässt sich halt nicht so gut ausrollen wie der Teig und dann habe ich immer Stücke, wo nur Teig ist und keine Butter mehr. Deswegen, aber wie gesagt, wenn man den am Anfang ein bisschen mit Mehl plastisch arbeitet, funktioniert das normalerweise gut. Mhm. Beim Ausrollen auch immer darauf achten, dass man nicht zu stark drückt, sondern wirklich, ja schon mit Druck, aber wirklich dieses Rollen ausüben, nicht einfach so stark auf den Teig drücken, um die Schicht nicht zu zerstören. Und beim Ausrollen nicht weiter runtergehen wie diesen Zentimeter. Maximal ein bisschen weniger, weil sonst, wenn die Schichte zu dünn wird, sind sie zerstört.
Okay.
Genau. Dann, wenn der Teig touriert ist, einfach auch nochmal kurz in den Kühlschrank legen, dass er sich entspannen kann. Und dann ausrollen mit dem Wellholz auf ca. 4 mm. Also jetzt gehen wir deutlich weiter runter wie diesen Zentimeter. Und in der Breite so 48 bis 50 cm. Rolle ich mir eben so ein viereckiges Teigband aus. Das geht relativ gut, weil man ja schon von Anfang an diese Grundform von dem Ziegel hat, dass man eben dann in diese viereckige Form kommt. Und teile dann einmal längs, also 48 bis 50 Zentimeter Breite, teile ich einmal in der Mitte, 24 bis 25 Zentimeter und schneide dann Dreiecke runter, sodass dass jedes Croissant so 90 Gramm ungefähr hat, so ungefähr 12 Zentimeter. Und roll die dann oder wickel die auf. Wichtig ist, dass die Spitze quasi noch unten liegt, dass die beim Backen nicht hochkommt, weil das wird sonst relativ trocken. Und man sagt, ein Croissant soll 7 Wicklungen haben, also 1, 2, 3, dann die Mitte und dann nochmal 3. Das wäre so perfekt.
Ja.
Und dann wird es mit Ei abgestrichen, mit einer Eistreiche, entweder Vollei mit einer Prise Salz oder einem Eigelb. Und entweder man macht es jetzt auf dem Backblech und stellt es nochmal in den Kühlschrank über Nacht, finde ich die beste Variante. Oder man kann sie dann theoretisch auch abbacken, indem man sie einfach dann abdeckt und aufgehen lässt. Ja, so eine Stunde, anderthalb sollte auch mindestens die Hälfte bis zwei Drittel an Volumen zugenommen haben. Und dann kann es gebacken werden. Und genau, oder dann, wie gesagt, am nächsten Tag aus dem Kühlschrank geholt werden, kurz akklimatisieren lassen, je nachdem, wie stark es schon aufgegangen ist. Und nochmal abstreiche und bei 200 Grad würde ich jetzt mal empfehlen, für 14 Minuten goldbraun backen.
Das ist ein perfektes Rezept, um Samstagmorgens frische Croissant zu haben. Ja. Man muss halt Mittwochabend starten.
Genau.
Mittwochabend starten.
Mittwochabend spätestens,
ja. Ja gut, du, aber dann kann ich jetzt mal kurz berichten, wie es bei mir war, weil ich war nämlich hochmotiviert und dachte, Freitagmittags, ich mache Croissant für Samstagmorgens. Und habe meinen Teig gemacht, habe mir im Internet halt ein Rezept rausgesucht, von so einer französischen Seite sogar, weil ich dachte, die wissen ja, wie es geht. Und es war halt ein Rezept, um die Croissants zu machen, zu tourieren und direkt zu backen. Und da war auch nichts mit Ruhezeit oder sonst irgendwas. Und ich habe aber schon immer Ruhezeit eingehalten und habe das alles gemacht. Und hatte halt verdammt viel Hefe in dem Rezept. Was letztendlich tatsächlich mein fataler Fehler war, weil ich habe genau nach Rezept backe. Habe das touriert und dachte so, hey, jetzt touriert in den Kühlschrank. Und am nächsten Morgen schaffe ich die auf und backe und alles super und meine Frau liebt mich noch mehr, wie sie sonst auch tut. Und dann frische Croissant und ich mache Samstag morgens den Kühlschrank auf und sehe schon, okay, der Teig ist hinüber. Der war einfach
schon rauskommen, oder?
Ja, so in der Art, ja. Also, dass er noch nicht oben an der Decke angeschlagen hat, war alles. Ja, naja, nichtsdestotrotz habe ich sie trotzdem Bagger und das war, naja, geht so.
Das Bild packen wir auch in die Shownotes, was du mir dann geschickt hast.
Das Bild packen wir safe nicht in die Shownotes, aber wusste ich halt nicht. Ich habe das Rezept rausgesucht und dachte, ich versuch's. War wohl nix.
Ja. du hast mir ja dann noch geschrieben mit der Hefemenge. Klar, wenn man natürlich über Nacht arbeitet, braucht man natürlich viel, viel weniger Hefe. Und das Problem ist auch, wenn der Teig zu stark aufgegangen ist, wenn er toriert ist und ich rollen dann wieder aus, zerstöre ich einfach die Schichte.
Ja, das war es bei mir halt einfach. Die haben zwar einigermaßen gut ausgesehen, aber sie waren halt einfach keine Schichte mehr. Da war keine Blätterung mehr da, gar nichts. Also es war einfach.
Ja.
Naja, die Hühner haben sich gefreut.
Hast du gar nicht gegessen, oder was?
Ja, doch ein paar, aber sobald die ein bisschen abkühlt, ist es halt auch vorbei. Macht auch keinen Spaß.
Warum bist du nicht bei mir vorbeikommen morgens? Da hätte ich deine Frau geliebt, wenn du die Croissant gebracht hättest.
Ja, du bist aber halt 40 Kilometer weg von mir.
Wieso 40 Kilometer?
30 sind es auf jeden Fall.
Ach so, war da schon umgezogen?
Ja, klar, das ist schon halbe
Ewigkeit. Was macht eigentlich dein Ofen? Kommst du klar, oder?
Ja, so langsam aber sicher. Wir mögen uns mittlerweile. Aber es ist echt krass. Es ist wirklich komplett anders. Das ist echt ein krasses Ding. Und ja, also ich bereue den Kauf ein bisschen, aber ja gut, mein Gott. Was will man machen?
Ich würde gerne noch, ich habe ja ein bisschen recherchiert, wir sind ja hier auch einen Bildungsauftrag.
Auf jeden Fall.
Über die Geschichte des Croissants.
Ja.
Es gibt verschiedene Geschichten, habe ich rausgefunden.
Ich kenne nur eine tatsächlich.
Ja, erzähl.
Ich kenne eine Geschichte mit österreichisch-türkischer Krieg in Wien, Belagerung von der Wiener Altstadt. Und dann haben die irgendwie einen Tunnelgraber. Das ist die Geschichte, die kenne ich. Und ein Bäcker hat das gehört, dass die einen Tunnel graben, weil die Bäckerei war irgendwie im Keller oder sowas. Und daraufhin hat er alle alarmiert und die haben den Krieg gewonnen gegen die Türkei. Und daraufhin haben sie zum Sieg über die Türken ein Gebäck gebacken, das so aussieht wie der Halbmond. Und das war... Also somit wurde das Croissant anscheinend in Wien erfunden.
Weißt du, jetzt hat er meine Notizen zur Sendung vorher schon durchgelesen.
Die kannte ich nicht.
Stimmt tatsächlich, also nach einer Legende, hast du ganz richtig gesagt, soll das Croissant nach der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683 erfunden worden sein. Die Türken waren dabei, einen Tunnel unter der Stadtmauer zu graben, genau wie du gesagt hast. Was die Wiener Bäcker, weil sie ja schon wach waren, die Cleverle, gell, damals schon Nachtsbagger, jedoch mitbekamen und Alarm schlugen. Zur Siegesfeier wurde ein Gebäck erfunden, das die Form des türkischen Halbmonds hatte. Übrig aber eine andere Version lässt dieselbe Geschichte im heutigen Budapest im Jahr 1686 stattfinden, als die Stadt Buda, heute ein Teil der ungarischen Hauptstadt, durch die kaiserlichen Truppen von den Türken zurückerobert wurde. Also kann man jetzt glauben, was man will.
Okay.
Dann habe ich noch herausgefunden, in Frankreich wurden einer weiteren Legende zufolge Croissants durch Marie Antoinette populär, die Frau Ludwigs des 16. und Tochter von Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Das österreichische Hörnchen wurde demzufolge in Frankreich nach der Sichelform des zunehmenden Mondes, in Klammer Französisch Croissant de Lune, oder also Lune schreibt man, sie kann kein Französisch, umbenannt. Mhm. Die Herkunft des Croissants wird in Österreich häufig mit dem Kipferl in Verbindung gebracht, das die Lokalgeschichtsschreibung als Wiener Erfindung darstellt. Vermutlich handelt es sich um ein traditionelles Klostergebäck, das wahrscheinlich zu Ostern gebacken wurde. Die ersten Bäckereien standen in Klöstern und die Form ahmt Ziegenhörner nach, daher auch der Name Hörnchen. Nachweislich wurde ein derart geformtes Gebäck ab 1000 nach Christus gebacken. In Österreich gab es Kipfel, diese wurden 1894 in einem gastronomischen Lexikon allerdings als Hefegebäck bezeichnet. Deshalb ist umstritten, ob diese mit Croissants gleichgesetzt werden können. Also, haben wir das auch abgehakt? Also vermutlich gab es in Österreich halt, was von der Form her gleich war, aber halt nicht mit dieser Blätterung. So ist jetzt zumindest mal, so glaube ich es halt.
Ja.
Aber also auch wieder ein Gebäck, viele Mythen und Legenden rangeht sich drum. Genauso Croissant de Lune, keine Ahnung, wie man es spricht, heißt halt Halbmond. In Österreich heißt es Kipferl, in Italien Cornetto und in Schweiz Gipfeli, wenn wir jetzt da auch schweizerische Zuhörer haben.
In Italien heißt es Cornetto?
Ja, man kennt das auch von Cornetto Nuss zum Beispiel.
Ja, genau, das Eis. Ist
ja auch so Hörnchen-Eis.
Stimmt, ja, okay. Ja, stimmt. Ach ja, witzig, okay. Ja. Aber krass, ich finde tatsächlich die Wiener Variante irgendwie am coolsten.
Ja, finde ich ziemlich coole Story.
Okay,
die hat auch ein bisschen Action.
Genau, die hat ein bisschen Action, die hat ein bisschen Power dahinter, das finde ich gut. Die wachsame Bäcker nachts in ihrer Backstube haben das mitgekriegt. Das finde ich irgendwie cool. Und dann kann es ja irgendwie sein, dass die Marie Antoinette das vielleicht irgendwie mitgenommen hat, weil sie war ja, glaube ich, Österreicherin.
Ja, die Tochter stand ja hier irgendwie jetzt, habe ich ja da rausgefunden, die Tochter der Kaiserin Maria Theresia von Österreich.
Das heißt drum, auf jeden Fall irgendwas mit Österreich, irgendwas mit Frankreich. Die Franzosen haben es jetzt auf jeden Fall für sich gepachtet, würde ich mal sagen.
Wer hat es erfunden?
Die Streicher. Ja, aber auf jeden Fall ist ein cooles Gebäck. Es lohnt sich wirklich, es mal selber zu machen. Zumindest mal die Erfahrung zu machen.
Die Erfahrung. Das hast du jetzt schön formuliert. Ich habe gerade unweigerlich das Bild vor Augen gehabt, das du möchtest, das ist mir deine große.
Was definitiv nicht in der Show Notes landet, wird safe nicht. Genau, und von dem her, was kann man denn zum Croissant noch so sagen? Wie ist denn das in der Bäckerei heute so?
Ja,
machen viele das noch so, wie ihr das macht? Genau, also jeden Tag backen?
Ich habe jetzt ein bisschen den Background noch von der Bäckerei, sage ich mal. Wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, wie man es daheim macht. Aber das Croissant ist auch so ein Artikel, sage ich jetzt mal ganz offen, der sehr oft auch zukauft wird von Bäckereien. Also es macht nicht jede Bäckerei ihre eigene Croissants. Schade ist, dass es halt meistens nicht sage, dass es nicht selber macht. Aber das ist ein Artikel, wenn man den Podcast jetzt gehört hat, weiß man auch, dass der sehr aufwendig ist. Und gerade auch bei kleineren Bäckereien, man denkt ja immer so, die Kleinen machen alles selber, ist es eben oft so, dass die sagen, das lohnt sich nicht. Die 20 Croissants oder die 10 Croissants, die ich unter der Woche brauche, die kaufe ich zu.
Ja.
Und gerade das mit dem Butter ist nicht einfach, wenn man eine kleine heiße Backstube hat. Wir betreiben da auch einen riesen Aufwand. Wir haben extra so Thermoboxen, wo die Butterplatte drin liegt, damit sie nicht warm werden. Und genau, also das ist einfach ein, ja, und das tut mir dann immer so weh, weil das ist auch so ein Gebäck mit einer ganz langen Tradition, ein richtig hochwertiges Gebäck, was auch total Spaß macht herzustellen. Also wenn man Blech-Croissants mal aufholt, ist einfach, also das ist, ja, ja, das ist schon mega, ja. Also das kommt fast ans Brot ran beim Ausbacken. Also macht echt Spaß und ja. Ist auch so ein Artikel, wo man sich auch, finde ich, als Kleinbetrieb voll abheben kann von anderen, weil wir backen die wirklich just in time, kurz vor Ladeöffnung. Im Optimalfall sind sie dann noch warm und das ist halt einfach unvergleichlich. Also wir machen es so, wir stellen jetzt zweimal wöchentlich Croissant her, quasi in Vorproduktion immer und dann natürlich auch mit Butter, also wir haben keine Margarine im Haus, und betreibe dann richtiger Aufwand und stelle dann eben die Menge her, die man ja für 2-3 Tage braucht. Und genau. Und es gibt auch eine total spannende Bäckerei in Berlin von Florian Domberger, Brotwerk nennen die sich. Mhm. Der macht einen Sauerteig-Croissant ganz ohne Hefe. Okay. Finde ich auch total krass.
Wo sind die in Berlin, weißt du das?
Ich glaube in Neukölln.
Ah, okay. Mhm.
Und die haben jetzt auch, aber das, ich weiß jetzt nicht 100%, also mal googeln, Brotwerk, echt interessant. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich lese immer über Social Media von ihm. Sind jetzt auch in der Markthalle 9 mit einem Brotstand und verlangt 3 € für ein Croissant.
Okay.
Krasse Preise, jetzt auch mal erklärt und halt wirklich ohne Hefe. Also gibt schon echt krasse Sache, coole Sache. Und
was kostet bei einem Croissant?
Jetzt erwische ich mich auf den falschen Fuß. Ich habe die Preise nicht im Kopf, aber ich schätze mal so 1,30, 1,40.
Ja, 1,40, glaube ich. Ja, so hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Ja. Aber ich habe es auch nicht im Kopf, was kostet ein Croissant? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Nee, also okay. Ja. Und man kann tatsächlich, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber man kann Croissant als TK-Ware für wenige Cent, aber ich weiß nicht, für unter 30 Cent wahrscheinlich. Und da ist natürlich gut was verdient, wenn ich den aufs Blech setzen muss und abbacken muss. Aber hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir hier verkörpern als Bäckerei und auch als Podcast. Das nur so am Rande. Wenn euch das interessiert, fragt noch bei eurem Bäcker, wenn ihr einkauft. Macht ihr eure Croissants selber? Ganz oft leider nicht. Aber für mich ein absolut würdiges Produkt, dass wir eben hier eine eigene Folge gewidmet haben. Ich würde sogar fast jetzt sagen, es ist tatsächlich ein Riesenthema. Ich muss es jetzt auch nochmal bringen.
Ich kann dem nur zustimmen, klar.
Ja, ich denke...
Das war's.
Runde oder? Folge.
Ja.
Wir freuen uns über Feedback.
Ja. Nächste Woche belegen
wir unsere
Croissants mit Käse.
Nächste Woche gibt es Käse-Croissant, genau. Also auch nochmal hier die Empfehlung für die nächste Folge.
Ja.
Ich freue mich mega und ja.
Ja gut, generell die Empfehlung, wer uns jetzt erst eingeschaltet hat, soll bei Folge 1 anfangen und uns durchhören. Also klar.
Folge nachhören, klar.
Alle Folge zu empfehlen, ganz
klar. Ich habe ein witziges Feedback, das als Abschluss vielleicht noch geschwind, ein witziges Feedback von meinem Meisterkollegen, mit dem ich zusammen auf der Meisterschule war, vor 14 Jahren kriegt, der geschrieben hat, wie hat er geschrieben, in Lockdown-Zeiten hier am Sonntag alle Podcast-Folgen nachgehört, wir müssen mehr wie eine Folge aufnehmen, weil er weiß es nicht mehr, was mit dem Rest vom Sonntag anfangen soll. Also fand ich auch cooles Feedback.
Ja, ist auch gut, ja.
Genau, also ihr seht, wir freuen uns über jede Art von Feedback und ich würde sagen, bis nächste Woche.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.